die richtig große Krise oder die Bewährungsprobe, je nachdem, wie man es nimmt, werden die Reformen im Sozialstaat sein. Und wenn man sich anschaut, was Bärbel Baas da in dieser Kommission jetzt gebaut hat für ein Organigramm, ist absoluter Wahnsinn. Also da sind irgendwie alle Ministerien beteiligt, dann auch noch die Länder und dann noch die Experten und die Stakeholder und die Wissenschaftler. Und alle sollen irgendwie in dieser Kommission angeblich schon bis Ende des Jahres ein erstes Ergebnis zum Reform des Sozialstaats, der über Jahrzehnte dahin gewuchert ist, wo er jetzt ist. Zugleich muss Merz zeigen, dass irgendwas aus seinem Wahlkampf innen- und wirtschaftspolitisch auch nochmal umgesetzt werden kann. Also die große Krise, die kommt eigentlich erst noch.
Ich habe es in den vergangenen Tagen angekündigt, wir müssen jetzt nach den Trump-Zelensky-Putin-Wochen, Oval Office, Alaska, endlich auch wieder über deutsche Innenpolitik sprechen. Denn in dieser Woche schon wird's ernst. Denn Bundeskanzler Friedrich Merz will an diesem Montag mit den Spitzen der Union über die weitere Aufstellung im angekündigten Herbst der Reformen beraten. Alle wichtigen Minister sind dabei, auch die anderen CDU-Spitzenleute. Und vorher hat er sich an diesem Wochenende sehr kritisch in Richtung SPD geäußert. Ich lese mal das Zitat des Bundeskanzlers vor, das er beim CDU-Parteitag in Niedersachsen gesagt hat. Zitat: Wenn die SPD die Kraft besitzt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance, in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reform dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen. Ich wünsche mir das. Also eine klare Breitseite gegen die SPD, und das klingt fast so, als würde Friedrich Merz so ein bisschen den Glauben verlieren. Lars Klingbeil, der Vizekanzler, hat dann auch direkt zurückgeschossen und hat gesagt, das Ganze ist ein Hyperventilieren. Was ist da los in der Koalition und auf was haben wir uns jetzt vorzubereiten hier die nächsten Wochen? Ist da wieder nur Streit? Was passiert in dieser Koalition? Und derjenige, der das heute enthüllt hat, der zumindest diese Nachricht als erstes hatte, war Michael Bröker von Table Media, der mir endlich wieder zugeschaltet ist. Hallo Michael.
Hallo Paul, vielen Dank für die Einladung.
Michael, bevor wir auf die aktuelle Lage gehen, müssen wir, glaube ich, nochmal unsere Hörer ein bisschen abholen. Sind zwar nur wenige Wochen vergangen, aber viele haben schon wieder vergessen, was denn eigentlich innenpolitisch so war. Wie ist diese Regierung eigentlich in die Sommerpause gegangen?
Ja, ist genau richtig, dass du so anfängst, weil man, da hat sich einfach was aufgestaut in den letzten Wochen und Monaten, und das ist in dieser Sommerpause nicht irgendwie geeint worden, konsentiert worden oder abgeräumt worden. Das fängt natürlich bei der Richterinnenwahl, haben wir ja auch an dieser Stelle schon drüber gesprochen, aber es geht auch weiter um die Sozialstaatsreform, wo Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, mehr oder weniger klargemacht hat, ich hole gerne neue Leute in die Rentenversicherung, aber erwartet von mir nicht große Rentenreform oder Sozialstaatsreform. Dann auch noch Lars Klingbeil, der immer wieder andeutet, man müsse doch Entlastungen für die Gering- und Mittelverdiener oben bei der Spitze, zum Beispiel bei der Reichensteuer, zurückholen. Also Steuererhöhung für einen kleinen Teil der Einkommensbezieher. All das sind natürlich Schmerzpunkte für die Union. Und so geht man jetzt aus dieser Sommerpause heraus. Alle haben sich in ihren Schützengräben wieder tief ideologisch eingegraben. Und jetzt versucht man zusammenzukommen. Und dazu dient dann erstmal, dass beide sich treffen, nämlich die A-Seite und die B-Seite, wie die SPD-Minister und die CDU-CSU-Minister ja heißen, und treffen sich separat, um ihre Schlachtpläne für die nächsten Wochen auszuarbeiten.
Michael, du hast schon viele Koalitionen hier im politischen Berlin gesehen, über viele berichtet. Ist das normal, dass man nach ein bisschen über 100 Tagen schon so übereinander redet? Also Friedrich Merz bei dem CDU-Parteitag, wie schätzt du das ein?
Ich glaube, Friedrich Merz, der bei solchen Parteitagen sehr frei redet, der nimmt sich Stichworte mit auf einem Zettel, vor allem eigentlich Namen von wichtigen Honorationen der Landespartei, die er dann begrüßen will, aber dann legt er einfach los. Und er ist auf Parteitagen immer ein bisschen anders. Ich glaube, es war keine gezielte Spitze, es ist ein bisschen, man muss es so sagen, so ein bisschen die manchmal sehr herablassende Art von Friedrich Merz, der SPD sagen zu wollen, Mensch, bewegt euch mal. Man kann das ja inhaltlich durchaus teilen. Er sagt, diese SPD müsste mehr in die rechte Mitte rücken, migrationskritischer werden, industriefreundlicher. Aber so einen öffentlichen Ratschlag, wohin sich die SPD strategisch entwickeln soll, ja, den braucht die SPD von ganz vielen Leuten, aber sicherlich nicht vom CDU-Chef.
Was bedeutet das, dass wir jetzt so in diese Wochen starten? Ich habe gerade deine Meldung angesprochen. Die Spitzen treffen sich jetzt am Montag und wollen beraten. Was genau machen die da bei der Union?
Also das Treffen heute im Kanzleramt ist deswegen bemerkenswert. Nicht, weil es jetzt spontan einberufen wurde oder als Krisengipfel inszeniert wird, wie es jetzt die Süddeutsche aus meiner Sicht fälschlicherweise schreibt, sondern es ist länger vorbereitet, aber es hat eine andere Bedeutung bekommen. Denn normalerweise treffen sich die CDU- und CSU-Minister genauso wie die SPD kurz vor einer Kabinettssitzung. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, da wird noch mal ein bisschen beraten, was gerade ansteht, worauf man achten muss. Aber das hier ist eine Art Klausur. Es geht um 3 oder 4 Stunden sind angesetzt im Kanzleramt und da werden natürlich dann auch die kritischen Themen auf dem Tisch sein, wie zum Beispiel die Richterinnenwahl, die verpatzte. Jens Spahn ist ja da, der Fraktionschef. Aber natürlich auch die Steuererhöhungen und wie man darauf jetzt reagieren soll, auf die SPD und der Druck in der Union. Und ich habe das in dem, vor allem im Landesverband der CDU Niedersachsen in den letzten Wochen gehört. Der Druck ist enorm, dass endlich Merz auch wirtschaftspolitisch, innenpolitisch jetzt mal Union macht, Union pur macht. Immerhin ist die Union der Wahlgewinner. Das hört man da immer wieder an diesen Bänken und Tischen auf so einem CDU-Sommerfest in Niedersachsen. Und das ist jetzt das Thema, der Druck auf Merz innenpolitisch zu liefern. Der ist enorm hoch.
Lass uns mal die Themen durchgehen, Michael. Also du hast die Richterinnenwahl angesprochen. Da gab es verschiedene Namen, so halb Dementi, was Frau Barley angeht, die gesagt hat, dass sie schon noch sehr viel in Europa machen will. Ein paar andere Namen gab es auch. Weißt du da mehr mittlerweile?
Nein, ich habe sogar erfahren, dass die CDU-Spitze, jenseits auch von Jens Spahn offenbar, keinerlei Informationen über diesen Namen. Die wollen jetzt erst diesen Namen, der offenbar sehr eng in der Führung der SPD kursiert, mit den Fachleuten in ihrer eigenen Fraktion, also den Justiziaren, teilen und dann auf die Union zugehen. Ich kann mir vorstellen, dass genau die Person, aber es ist wirklich jetzt eine Spekulation, weil es immer wieder mal genannt wurde, die Person, die damals abgelehnt wurde bei der Union, at the first Place sozusagen, nämlich die politischste aller Juristinnen, Katharina Barley, jetzt plötzlich wieder aufs Tapet geholt wird, weil die CDU-CSU gar keine Chance mehr hat, jetzt diese Richterin wirklich abzulehnen, die da jetzt vorgelegt wird. Könnte sein, dass man deswegen auf Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, kommt. Aber ich weiß es nicht.
Gehst du davon aus, dass dieser Streit, den wir ja vor der Sommerpause erlebt haben, dass das nochmal genauso groß werden könnte wieder oder zumindest die Debatte darum?
Je mehr ich mit den Leuten rede, vor allem in der Union, aber auch in der SPD, desto klarer wird mir, dass die richtig große Krise in dieser Koalition erst noch ansteht. Natürlich fordert eine Bärbel Baas eine Ausweitung der Rentenversicherung auch auf Beamte und Selbstständige. Das ist eine Position, die die SPD seit Jahrzehnten hat. Natürlich fordert Lars Klingbeil, dass man bei den Spitzenverdienern mehr machen müsse, dass das gerechtiger. Das ist auch nichts Besonderes, Bedeutendes. Auch eine Richterinnenwahl und eine verpatzte ist jetzt keine tiefe Krise. Die richtig große Krise oder die Bewährungsprobe, je nachdem, wie man es nimmt, werden die Reformen im Sozialstaat sein. Und wenn man sich anschaut, was Bärbel Baas da in dieser Kommission jetzt gebaut hat für ein Organigramm, ist absoluter Wahnsinn. Also da sind irgendwie alle Ministerien beteiligt, dann auch noch die Länder und dann noch die Experten und die Stakeholder und die Wissenschaftler. Und alle sollen irgendwie in dieser Kommission angeblich schon bis Ende des Jahres ein erstes Ergebnis zum Reform des Sozialstaats, der über Jahrzehnte dahin gewuchert ist, wo er jetzt ist. Absoluter Wahnsinn. Und zugleich muss Merz zeigen, dass irgendwas aus seinem Wahlkampf innen- und wirtschaftspolitisch auch nochmal umgesetzt werden kann. Also die große Krise, und die kommt eigentlich erst noch. Und jetzt ist meine Frage, Paul, sind die beiden wichtigsten Achsen in dieser Koalition dafür geeignet, diese Krise zu überstehen? Nämlich Spahn und Mirsch, großes Fragezeichen, aber auch Merz und Klingbeil. Ja, sie verstehen sich, ja, sie telefonieren häufig miteinander, aber da ist aus beiden Teams, hört man das immer wieder, kein hundertprozentiges Vertrauen.
Lass uns auf diese Reformen schauen, wenn es denn Reformen werden. Also was genau möchte die Union, die sich in dieser Woche trifft, dort umsetzen und was will die SPD?
Ja, die Analyse ist schon mal nicht die gleiche. Friedrich Merz jetzt wieder in Osnabrück beim Landesparteitag hat klar gesagt, diese Volkswirtschaft mit unserer Produktivität, die ohnehin schrumpft seit 2019, wir haben Probleme, 3. Jahr der Rezession, kann nicht auch noch diesen Sozialstaat, den wir über Jahrzehnte gefüttert haben, der sehr ausgeufert ist, der vielleicht in den Einzelleistungen gerechtfertigt ist, aber in der Summe der Komplexität zu groß geworden ist. Diese Volkswirtschaft kann diesen Sozialstaat nicht mehr finanzieren. Das Gegenteil sagt die SPD. Die SPD will nicht, dass es zu Leistungskürzungen kommt. Die SPD redet darüber, ja, man könnte mal versuchen, Leistungen einfacher zu machen, digitaler anbieten, den Kreis der Bedürftigen aber dann vielleicht sogar erweitern, weil mehr Menschen mitbekommen, dass diese Leistung eigentlich auch für sie wäre. Also es wird bei der SPD im Sozialspart gar nichts günstiger. Bei der CDU ist das Grundvoraussetzung. Und wie das zusammenkommen soll, das ist eine Frage.
Hast du schon Punkte gehört von Unionspolitikern, wo sie sagen, da müssen wir sparen? Gibt's da etwas, was wir jetzt im Herbst groß diskutieren werden?
Ja, Friedrich Merz hat selber in einer Präsidiumssitzung vor einigen Wochen schon mal angedeutet, es geht natürlich erstmal ums Bürgergeld. Punkt 1 ist Bürgergeld. Die SPD sagt, naja, 1,2 Milliarden Euro in 2-3 Jahren lassen sich da vielleicht einsparen. Friedrich Merz hat immer wieder gesagt, da sind 2-3 Milliarden drin. Also da ist schon mal der Druck auf die erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger ist schon mal das Thema Nummer 1, wo beide unterschiedliche Zahlen öffentlich machen. Der zweite Punkt ist Sozialstaat, Jugendhilfe, Familienleistungen. Die Union will diese Leistung dramatisch zusammenlegen und auch kürzen. Die Kommunen, die Oberbürgermeister, die beschweren sich über galoppierende Sozialstaatskosten. Dazu gehören zum Beispiel die Jugendhilfe, Leistungen, die den Kommunen über die Ohren wachsen. Die SPD sagt gerade da bei den Kommunen, wir sind der Anwalt der Kommunen, da werden wir überhaupt nichts machen. Und so steigert sich das bis hin zur Pflege, Gesundheit, wo die Unionspolitiker sagen, wir müssen mal an die Leistung ran, wir müssen mal an die Operationen ran, an die Reha-Maßnahmen. Wenn man sich anschaut, wie teuer das System ist, wie oft bestimmte Operationen bei uns im Vergleich zu anderen Ländern gemacht werden und deswegen werden wir trotzdem nicht gesünder. Also da gibt es einfach völlig unterschiedliche Herangehensweisen an den Sozialstaat und ich habe noch keine Idee, wie man das auflösen kann.
Du sagst es, wenn das so unterschiedlich ist, also die Union will da ran und die SPD wehrt sich. Ist denn da irgendein Kompromiss zu finden? Und nochmal tiefergehender die Frage, was verspricht die SPD sich eigentlich von dem Kurs? Also glauben Sie, dass Sie da Punkte machen können als Verteidiger derjenigen, die Sie noch wählen?
Der Anwalt für die Kommunen ist ein wichtiger Punkt, den Lars Klingbeil jetzt wieder im Funke-Interview genannt hat. Da geht es um die Altschulden, man müsste daran. Also ich habe das Gefühl, dass wir schon heimlich im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen sind. Ganz wichtige Bastion, einst mal gewesen für die SPD in Nordrhein-Westfalen, die da seit Jahren schon kaum noch eine Schnitte hat gegen Schwarz-Grün und den sehr populären Henrik Wüst. Ich habe das Gefühl, jetzt will man gerade erst recht in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, dass man der Anwalt der Kommunen ist, Klammer auf, was nichts anderes bedeutet, dass man den Kommunen die Gelder abnimmt, die Kostenübernahme für den Bund, die ja ohnehin in den letzten Jahren schon bei der Grundsicherung im Alter oder egal wo oder bei den Kosten der Unterkunft für die Bürgergeldempfänger immer wieder vom Bund übernommen wurde. Da macht Lars Klingbeil gerade ganz neues Thema auf. Wir sind der Anwalt der Kommunen, wir müssen denen noch mehr Geld abgeben. Nirgendwo wird hinterfragt, ob eine Sozialleistung vielleicht treffsicher ist, ob die Maßnahmen bei der Finanzierung für Kinder- und Jugendhilfe dazu geführt haben, dass der Aufstieg in Deutschland für Kinder einfacher ist als in anderen Ländern. Also diese Treffsicherheitsdebatte, die Effizienzdebatte, die will die SPD nicht führen, erst recht nicht vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, sicherlich auch nicht vor 5 Landtagswahlen, die nächstes Jahr stattfinden. Also ich kenne von der SPD noch keinen Vorschlag, wo sie sagt, der Sozialstaat ist da nicht treffsicher, da müssen wir ran. Den gibt es bisher nicht. Bärbel Baas einziger Vorschlag war, mehr Menschen in das von Experten als marode identifizierte Rentensystem stecken. Nicht irgendwo da mal vielleicht an Nachhaltigkeitsfaktoren denken oder Dämpfungsmaßnahmen. Also insofern, die Sozialdemokratie ist nicht bereit, ihre eigene Identität zu hinterfragen beim Thema Sozialstaat. Das ist einfach die Wahrheit.
Was die SPD macht, beziehungsweise ihr Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, hat eine neue Steuerdebatte entfacht und hat darüber gesprochen, dass man doch darüber zumindest mal nachdenken müsse, was besonders Vermögende in unserem Staate noch zusätzlich leisten könnten. Und das hat sofort dann Gegenwind aus der Union gebracht. Und auch da hat Friedrich Merz gesagt, also mit ihm gibt es keine Steuererhöhung. Bei diesem Thema, wie viel Explosionsgefahr ist da?
Ja, das ist vor allem für die Union wiederum ein Identitätsthema. Wenn man Markus Söder jetzt hier im Sommerinterview gehört hat oder auch Friedrich Merz in Niedersachsen bei der CDU. Steuererhöhungen sind aus Sicht der Union im Grunde die letzte Kehrtwende, die sie noch machen müssten, die ihnen dann völlig den Unmut der eigenen Basis bringen. Man muss ja verstehen, jetzt haben sie die Schuldenbremse geschliffen. Sie haben das Selbstbestimmungsgesetz nicht abgeschafft. Das Cannabisgesetz gibt es auch noch. Also diese ganzen Identitätsthemen, die die Union im Wahlkampf versprochen hat, die gibt's auf gar keinen Fall. Das machen wir alles nicht mehr. Die sind ja teilweise noch da. Und zugleich ist man umgekippt bei dem ganz großen Thema solide Finanzen. Zumindest aus Sicht. Ich spreche jetzt immer nur aus Sicht der Unionsbasis. Und wenn Sie jetzt auch noch umkippen würden bei der Steuererhöhung, dann kann Friedrich Merz einpacken. Dann wird es wirklich einen Aufstand in Teilen der wahrscheinlich auch westdeutschen CDU-Landesverbände geben. Obwohl, wie gesagt, ich analysiere das nur. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, dass die Union, die Selbstständigen, die Unternehmer, die Handwerker, die man auf solchen Sommerfesten trifft, das ist das Letzte, was die wollen. Und der inhabergeführte Unternehmer in Deutschland zahlt die Einkommensteuer. Und die Einkommensteuer ist das, woran Lars Klingbeil ran will. Und er sagt, na klar, es geht um die ganz großen Vermögen, die über 500.000 Euro im Jahr. Und da könnte man doch mal vielleicht den Spitzensteuersatz von 45 auf 46 oder auf 47% erhöhen. Das kann man auch alles machen, Paul. Das ist auch kein Drama. Und diese Menschen, die das privat bezahlen könnten, könnten es auch bezahlen. Aber es ist eben immer auch ein Problem, dass du die inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mittriffst, weil für die ist die Einkommensteuer die Firmensteuer. Und das ist das Letzte, was Friedrich Merz im dritten Jahr der Rezession machen will.
Jetzt ist es aber so, dass es ein Loch im Etat gibt. Also von nochmal zusätzlich wahrscheinlich 30 Milliarden.
Ja, richtig.
Wie soll das denn eingespart werden? Hat Friedrich Merz da eine Idee?
Ja, die Wahrheit ist, dass Lars Klingbeil und Friedrich Merz eine ganz, ganz große Hoffnung haben und die heißt Wirtschaftswachstum. Und dann gibt's mehr Steuereinnahmen und mehr Beschäftigung und dann am Ende ist das Loch dann doch nur noch halb so groß. Das
ist natürlich. Wir haben gerade Zahlen gesehen, exakt, die das nicht hergeben.
Deswegen, das ist die große Überraschung auch für Merz ist, und das hat er jetzt zugegeben, dass die Wirtschaft so schnell nicht anspringt, nur weil er mal 60 Unternehmer ins Kanzleramt holt, die Investitionen angekündigt haben oder einen Investitionsbooster. Das waren durchaus richtige Maßnahmen und es ist auch immer sinnvoll, mit den Unternehmen zu reden und sie zu Investitionen anzuregen. Aber so schnell geht es eben nicht. Die strukturelle Krise der deutschen Volkswirtschaft ist nicht in wenigen Monaten zu lösen und deswegen müssen sie sich jetzt was überlegen, wie sie diese Löcher stopfen können. Und da muss man dann schmerzhafte Entscheidungen treffen. Man muss am Ende an familienpolitische Leistungen gehen, die vielleicht nicht treffsicher sind. Man muss an das Bürgergeld nochmal rangehen. Man muss aber auch an die umweltschädlichen Subventionen rangehen. Vielleicht hätte man auch nicht an die Pendlerpauschale rangehen dürfen, die man jetzt erhöhen will. Vielleicht müsste man die Mütterrente nochmal überdenken. Vielleicht muss man diese Maßnahmen, die alle irgendwie ihre Begründung haben, aber zusammengenommen eben zu viel Geld kosten, als dass sie dem Einzelnen wirklich helfen, die muss man nochmal überdenken. Und das wäre so eine Sparklausur. Da müssten sich Klingbeil und Merz und Dobrindt zusammenschließen und sagen, okay, jeder legt 5 Maßnahmen auf den Tisch, die seine eigene Klientel sehr wehtun würden. Und dann kommt man vielleicht zusammen. Am Ende geht es nicht anders.
Glaubst du, Friedrich Merz, dass er die Steuererhöhung wirklich ausschließt? Also, dass er nicht da auch wieder eine Kehrtwende hinlegen könnte, wenn der Druck so groß wird und er sagen muss, Moment mal, Leute, aber wir haben jetzt so ein Riesenloch im Etat, jetzt müssen wir.
Tja, das ist eine sehr, sehr große Frage, weil ein Satzbaustein, der fehlt ja in keiner Rede eines Christdemokraten, nämlich 10% der Steuerpflichtigen zahlen ja jetzt schon mehr als die Hälfte der Lohn- und Einkommensteuer. Das kommt ja immer wieder. Das ist so nach dem Motto, die breiten Schultern tragen ja schon die Mehrzahl dieser Steuereinnahmen und damit auch der Investitionen der staatlichen für diesen Staat. Aber es gibt ein anderes Thema, was ihn wahrscheinlich Ende erreichen wird und das ist die Erbschaftssteuer. Wir haben so viel Erben wie noch nie. Also dass die gesamte vererbte Summe 2023 ist jedes Jahr wieder eine Rekordsumme. Und natürlich kann man darüber nachdenken, ob man den Erben, manche nennen das leistungsloses Einkommen, ob man bei den Erben mehr zugreift und damit nicht direkt, das ist zwar auch alles schon mal besteuertes Einkommen, das weiß ich auch, aber es ist eine, sagen wir mal, unter Ökonomen im Vergleich, auch im internationalen Vergleich, harmlosere Variante der Besteuerung. Bei der Einkommensteuer kann ich mir nicht vorstellen, dass Friedrich Merz da umkippt. Es wäre wirklich in seiner Klientel das Schlimmste, was er machen kann. Die 42% Spitzensteuersatz greifen ohnehin schon viel zu früh. Das hat die Koalition ja auch wieder verschoben, dass sie da rangeht an den Spitzensteuersatz, der heute schon bei 65.000 Euro oder so fällig wird. Das hätte man eigentlich nach rechts verschieben müssen. Das also wird Friedrich Merz nicht machen, dass er da oben rangeht. Das wäre wirklich Verrat an seinen Wählern. Ich fände es jetzt nicht mega dramatisch, wenn man ganz oben an die Reichensteuer rangeht, die es ja heute schon gibt. Aber als CDU-Chef das jetzt noch umzusetzen, wäre wahrscheinlich der Einstieg in die Revolution für die CDU-Basis.
Steuerdebatten, Debatten um den Sozialstaat, ein heißer Herbst. Wenn du dir jetzt anschaust, wie das weitergeht in den nächsten Wochen, gehst du davon aus, dass die das hinbekommen, angesichts auch, dass wir gesehen haben, wie sie in den vergangenen Monaten miteinander umgegangen sind und jetzt diese ganz schwierigen Fragen?
Ja, ich glaube schon, Paul, es gibt wirklich keine Alternative. Ich weiß, es gibt jetzt die Parteisoldaten da draußen, die Umfeld der CDU-Rechten, dieses Thema Minderheitsregierung immer wieder mal spielen. Es sind aber wirklich ehemalige Abgeordnete oder Kommunikatoren, die der CDU nahestehen. Ich habe noch keinen relevanten CDU-Abgeordneten getroffen, der sagt, wir müssen das erwägen als Drohpotenzial gegenüber der SPD. Weil eine Minderheitsregierung heißt de facto, ich akzeptiere Stimmen der AfD. Das wird und will diese März-CDU aus meiner Sicht nicht machen. Ich weiß, dass es immer wieder Debatten in der SPD darüber gibt, ob Jens Spahn nicht derjenige sein könnte und sollte, der das heimlich vorbereitet. Ich sehe das nicht, Paul. Ich weiß nicht, ob du andere Informationen hast. Ja, Jens Spahn hat Drähte auch zu rechtskonservativen Politikern weltweit oder Strategen, alles richtig. Aber wenn Jens Spahn derjenige wäre, der jetzt mit dieser AfD in irgendeiner Weise kooperiert, kann der sich in seinem biederen, braven, konservativen Münsterland auch nicht mehr blicken lassen. Genauso wenig wie Friedrich Merz im Sauerland. Ich sehe diese strategischen Momentum nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass Jens Spahn sich in den nächsten Tagen und Wochen klar distanzieren wird von diesen schwarz-blauen Überlegungen. Und dann bleibt es nur bei Schwarz-Rot, Paul. Und dann müssen sie miteinander klarkommen. Egal, wie aufgeregt wir über Krisentreffen reden.
Ja, aber jetzt mal abseits von der AfD-Debatte. Ich meine, wenn Friedrich Merz so einen Satz sagt, ja, den müssen wir vielleicht nochmal vorlesen. Also, wenn die SPD, Zitat Friedrich Merz, die Kraft besitzt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance, in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reform dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen. Ich wünsche mir das. Das bedeutet ja, dass er sagt, sie hat keinen Tritt gefasst bislang. Und er sagt, sie hätte dann eine Chance. Also, wenn man solche Worte wählt, dann ist man doch schon ganz schön gefrustet, oder? Ja. Und als Bundeskanzler, der Reformen in diesem Land aus seiner Sicht jetzt voranbringen will, und ich lese daraus, dass er zumindest sehr skeptisch ist, dass das mit der SPD zu machen ist, der muss sich doch auch über Alternativen Gedanken machen, oder?
Also und er macht sich darüber keine Gedanken. Er macht sich über die globale Weltunordnung Gedanken. Das ist sein Herz- und Magenthema. Und dann gibt's immer wieder diesen CDU-März auf Landesparteitagen, wo der gerne mal einen reinhaut und raushaut. Und natürlich ist die SPD not amused über diesen Satz. Aber ich höre aus der SPD und durchaus aus dem Kabinett, man kennt ihn inzwischen, man weiß ihn einzuschätzen. Das ist keine gezielte strategische Attacke auf die SPD, sondern das ist so ein bisschen dieses herablassende, Mensch, werdet doch endlich mal vernünftig in der SPD, was man in der CDU überall hört. Nur halt nicht vom CDU-Chef und Kanzler auf einem Landesparteitag. Aber es ist, wir hängen es zu hoch. Das ist meine Meinung.
Ja,
das ist meine
Meinung. Abseits von der Rhetorik, ich meine damit jetzt gar nicht so sehr, ob jetzt irgendwie die gesamte SPD sauer ist auf Friedrich Merz, aber ich finde, in diesen Sätzen zeigt sich ja etwas, was den Bundeskanzler beschäftigt. Und meine Frage, was wäre denn, wenn er in den nächsten Wochen sieht, dass er diese Reform, die auch ein Carsten Linnemann will, die andere im Kabinett wollen, dass er die nicht umsetzen kann? Also was wird er denn dann für ein Bundeskanzler?
Ja, ich sag ja, die Sozialstaatsreformen sind der Casus Belli für diese Koalition. Aber sie werden am Ende so lange verhandeln und so wachsweiche Kompromisse finden. Und Merz hat doch schon gezeigt, Paul, in den ersten 120 Tagen, dass er bereit ist, sehr, sehr wachsweiche Kompromisse entgegen der Urinteressen der CDU zu finden, nur um in dieser Koalition anzukommen erstmal und dann auch noch zu bleiben. Und genau das wird Lars Klingbeil, weil da sind doch zwei Deadman Walking wäre jetzt wirklich too much, aber es sind zwei Geschwächte in ihrer Partei, Geschwächte, nicht absolut vollkommen unterstützte Parteichefs, die wissen, dass die Mitte dieses Landes diese Koalition bildet und sie vielleicht letztmalig bildet. Es wird für beide natürlich bedeuten, dass sie am Ende Kompromisse machen werden, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Ich bin da sehr von überzeugt, weil die ersten 100 bis 120 Tage gezeigt haben, dass es so ist.
Ja, aber genau diese, du nennst es Wischiwaschi-Kompromisse, haben ja dazu geführt, dass die AfD jetzt nicht schwächer geworden ist, sondern eher stärker und die Union kommt nicht nach vorne. Von der SPD sieht man nur noch ganz wenig, die sind bei 13-14%. Also wenn die jetzt im Herbst genauso weitermachen, dann setzt sich doch diese Entwicklung fort.
Du hast recht, aber sie haben auch auf der anderen Seite schon Dinge abgeräumt, die noch nicht wirken, die noch nicht wirklich ankommen. Aber du musst schon sehen, dass die SPD bei der Migrationspolitik einige dicke, fette Fäuste in der Tasche machen musste und die Union ihre Punkte machen durfte. Und wir jetzt, egal ob es auch schon in der Ampel angelegt war, aber jetzt die niedrigsten Asylbewerberzahlen haben seit 2013. Das ist etwas, was noch nicht in der Breite der Bevölkerung kommuniziert ist und die Wirtschaftsmaßnahmen auch noch nicht wirklich in den offenbar in den Investitionsentscheidungen der Unternehmen angekommen sind, aber es sind grundsätzliche Dinge gelegt worden, die nur noch ihre Wirkung noch nicht zeigen. Also ich glaube, dass die AfD-Gewinne der letzten Wochen und Tage mal wieder die Streitigkeiten sind in der schwarz-roten Koalition über Banalitäten, denken die da draußen. Natürlich ist eine Richterin am Verfassungsgericht wichtig, aber sie ist nicht die einzige, da gibt's 12. Und deswegen hat man da vielleicht auch, oder die Israel-Kritik von Merz, also es wurde über ganz viel Symbolisches diskutiert, anstatt über die großen Probleme des Landes. Und das sorgt immer wieder für Auftrieb bei ganz links oder eben scharf rechts. Ich glaube nicht, dass es die echten inhaltlichen Maßnahmen von Schwarz-Rot waren, die dazu geführt haben. Also diese Koalition kann schon Dinge auf den Weg bringen, wenn sie will. Sie muss sich halt nur von so Nebenschauplätzen und so taktischen Fehlern und so Strategiefehlern vielleicht mal das damit aufhören und einfach mal Dinge abräumen, die eigentlich kein großes Thema sein dürften.
Gehst du davon aus, dass aufgrund dieser innenpolitischen Debatten sich auch die Rolle von Friedrich Merz verändern wird? Also wird er jetzt mehr über Sozialstaat, Steuern und anderes reden?
Das hat er schon angekündigt, intern gegenüber Parteifreunden, dass er sich persönlich, wie er gesagt hat, in diesen Herbst der Reformen einschalten will. Er werde auf Bärbel Baas gucken, hat er ja gesagt, sogar neulich. Er werde sich genau anschauen, was sie da vorhat, was sie bereit ist zu tragen. Er will mit ihr selber darüber reden. Also er weiß, er hat in seinem Leben nichts anderes immer wieder gefordert als einen effizienteren Sozialstaat und wirtschaftspolitische Reformen, die sehr angebotsorientiert sind. Jetzt ist er Bundeskanzler und hat vor allem erstmal Außenpolitik gemacht und Schulden. Das wird nicht das sein, worüber und womit er in die Geschichte eingehen will. Ich glaube, dass er sich mehr denn je da einmischen wird bei dem, was Bärbel Baas auf ihrer Tagesordnung hat.
Wie ist es mit den anderen Personen, die dort die entscheidende Rolle spielen? Matthias Miersch, Jens Spahn, also die beiden Fraktionschefs, dann Lars Klingbeil. Wie erlebst du die führenden Vertreter der Parteien momentan bei den Verhandlungen oder den Vorverhandlungen?
Ich finde, suchend und tastend ist im Moment bei den beiden, die du genannt hast, noch der richtige Begriff. Lars Klingbeil sagt als erstes jetzt in Kanada beim G7-Finanzministertreffen, ich bin sehr gut vorbereitet, ich bin in den Themen drin, weil er immer wieder weiß, dass das der Hauptvorwurf gegen ihn ist. Ja, er sei ja ein Politiker durch und durch, aber was habe er schon von Finanzpolitik jemals gehört oder verstanden? Also da sucht noch einer seine Rolle im Amt. Und Matthias Miersch, muss ich sagen, ich bin ein wenig irritiert darüber, wie sehr er das Thema Richterwahl jetzt über den gesamten Sommer immer wieder kommuniziert hat. Ja, das Vertrauen sei weg und wir müssen mit der Union nochmal reden, anstatt zu sagen, pass auf, Jens Spahn hat da einen Fehler gemacht, der hat sich entschuldigt und jetzt müssen wir nach vorne gucken. Mir fehlen die inhaltlichen Initiativen von Matthias Miersch. Ich weiß gar nicht, wohin der will. Will der den Spahn jetzt eigentlich da wegschießen und einen anderen an der Fraktionsspitze haben? Also jedenfalls ist diese Achse noch lange nicht so gut, wie sie mal bei Peter Struck und Volker Kauder war oder bei anderen Fraktionsduos. Und das macht mir eigentlich Sorgen, weil am Ende muss das Parlament und die Fraktionen jede einzelne Gesetzesinitiative der Bundesregierung beschließen oder verändern oder eben ablehnen. Und wenn die beiden nicht funktionieren, dann hat diese Koalition ein richtiges Problem.
Du hast Jens Spahn angesprochen. Wie geschwächt geht der jetzt wieder rein nach der Sommerpause? Die Debatten haben ja wirklich nicht aufgehört. In allen Fragen erst Masken, dann Richter und seine persönlichen Werte sind nicht gut. Wie geht das für ihn weiter?
Ja, Freunde und Vertraute von ihm sagen seit Wochen, dass er wirklich getroffen ist von der Nummer, dass er entsetzt ist darüber, dass er das auch selber nicht eingeschätzt hat, dass die Fraktion da nicht mitgeht, dass er in letzter Sekunde da noch die Notbremse gezogen hat und diese Wahl abgesetzt hat, sei eigentlich aus seiner Sicht eine gute Tat gewesen. Es wäre ein Desaster gewesen für die Koalition. Also er vermisst natürlich die öffentliche Unterstützung jetzt vom Bundeskanzler ein wenig. Die gab es in den letzten Wochen und Tagen auch nicht wirklich. Alles wird bei ihm abgeladen. Und dann musst du wissen, ich verteidige ihn nicht, ich analysiere das nur so. Aber was die Grünen natürlich da derzeit machen, sie schießen komplett sich auf Jens Spahn und diese Maskenthema ein, was er verbockt hat oder nicht verbockt hat damals als Gesundheitsminister und lassen ihn nicht los. Das heißt, die Opposition hat ihn als Lieblingsfeind identifiziert und geht voll drauf. Das macht was mit einem. Und dann fehlt dir die Unterstützung in der Union, zumindest öffentlich. Da gab es dann mal ein paar Landeschefs, Manuel Hagel, Sebastian Lechner, das sind enge Freunde. Auch Boris Rhein unterstützt ihn und hat sich dann mal vor ihn geworfen. Aber so richtig so in der Bundesregierung oder von Friedrich Merz, weiß er, glaube ich, nicht, wo er da dran ist und ob man ihn nicht doch irgendwann opfern würde, wenn es mal hart auf hart kommt. Das ist
glaubst das du das? Wird es eng für ihn?
Naja, wenn die Frage bei Friedrich Merz einsam in seinem Kanzleramtsbüro sein würde, er oder ich, weil entweder ich rette mich selbst und opfer ihn oder die Pfeile zeigen alle auf mich, dann wird jeder Kanzler, ob Angela Merkel, Helmut Kohl oder Friedrich Merz, wird am Ende sich selbst schützen und den Fraktionschef opfern. So weit sind wir nicht. Ich sage nur, wenn es hart auf hart kommt, sticht Ober unter.
Egal, wer da sitzt als Fraktionschef, was ich sagen will ist, oder was mir viele Politiker gesagt haben, dass diese Fraktionen ganz andere geworden sind. Also vor allem bei der Union, gerade bei den jungen Unionsabgeordneten, die sich nicht einfach sagen lassen, wir stimmen jetzt so ab oder wir stimmen so ab, sondern die sehr aufgewühlt bei der Richterentscheidung waren, auch bei anderen Entscheidungen. Und wenn wir jetzt auf diesen von uns zitierten heißen Herbst da kommen, wie groß ist denn die Gefahr, dass diese Regierung überhaupt keine Mehrheit hat bei 12 Stimmen?
Ja, ich glaube, bei der Kanzlerwahl, bei der ersten, hat man gemerkt, da wollten einige was austesten, weil sie dachten, kommen wir eine halbe Stunde später, können wir nochmal wählen. Jetzt bei der Richterinwahl war es eine erste echte Machtprobe und da hat die Fraktion gezeigt, dass sie nicht gewillt ist, wie es Volker Kauder über Jahre hinbekommen hat, nämlich Kanzlerwahlverein zu sein. Erst recht nicht bei Friedrich Merz, könnte man meinen, aber vielleicht gerade auch bei Friedrich Merz nicht, weil sie wünschten sich von ihrem Liebling, es sind sehr viele konservative junge Leute in den Bundestag gekommen, über die CDU-Kandidaten oder die Listen, das sind schon viele Merz-Fans, die da auf den Listen waren. Also die wollen jetzt natürlich ihren Merz auch in der Regierung spüren, obwohl der eben auch ein SPD-Merz sein muss. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für diese Abgeordneten. Jetzt haben sie mal gezeigt, was sie können. Und für Jens Spahn gilt, und das ist eigentlich die Krude in dieser Geschichte, er selbst war ja ein aufmüpfiger Bundestagsabgeordneter. Er selbst hat immer gesagt, die Führung, die Fraktion, wir sind ein eigenständiges Parlament, wir sind nur unserem freien Mandat verpflichtet und nicht irgendwelchen Direktiven aus dem Kanzleramt. Und jetzt muss er selbst seine eigenen Worte fressen und Mehrheiten zusammenzimmern. Das lässt die Union-Fraktion so einfach nicht mehr mit sich machen, erst recht nicht von einem, der doch selbst genauso Karriere gemacht hat wie sie, nämlich durch Vetos, durch auch Aufmüpfigkeit, durch öffentliche Kritik am Kanzler. Also das ist das Dilemma des Jens Spahn. Da holen ihn jetzt seine eigene Vergangenheit ein wenig ein.
Und in der SPD-Fraktion hören wir, dass es da auch einige gibt, einige Abgeordnete, die sagen könnten, jetzt bei nächsten Entscheidungen, naja, Moment mal, die Union hat uns hier die Richterin kaputt gemacht, schauen wir mal, was wir der Union kaputt machen können, oder? Ja, das scheint ja auch etwas eine Rolle zu spielen.
Ja, absolut, es gibt da ja den Mützenich-Stegner-Flügel, die wollen die Politik nicht nur von Merz und Wadefuhl kaputt machen, sondern die am liebsten auch noch von ihrem SPD-Verteidigungsminister Pistorius. Dann gibt es aber einen sehr linken Teil, der auch einst von Matthias Mirsch als ehemaligen Chef der parlamentarischen Linken gespeist wurde. Die sagen, auf gar keinen Fall lassen wir uns von einer Merz-CDU jetzt unsere Sozialpolitik erklären. Und sie haben bereits einmal, und das muss man einfach sehen, sie haben einmal bereits komplett gegen den Willen der gesamten Fraktion votiert, nämlich beim Flüchtlingsnachzug. Man kann das für richtig oder falsch finden, aber die SPD-Fraktion ist bei diesem Thema sehr klar gewesen, dass man das eben nicht weiter aussetzen sollte. Und man hat trotzdem für den Koalitionsfrieden da mitgestimmt. Und da erwarten einige in der SPD-Fraktion, aber auch in der Union als Drohung quasi, dass es dafür irgendwann ein Rückspiel geben wird.
Ein Thema, was auch aufgemacht wurde, jetzt gerade vom ehemaligen SPD-Parteichef Sigmar Gabriel und auch anderen, der gesagt hat, wir müssen über die Wehrpflicht diskutieren, wenn wir wirklich abschrecken wollen, und zwar eine richtige Wehrpflicht. Gehst du davon aus, dass wir auch darüber in den nächsten Wochen, Monaten wieder eine neue Debatte erleben?
Ja, das ist ja genau dieser Flügel, der in der Fraktion eben auch eine deutliche Mehrheit ist, nämlich das pazifistische, antikriegerische Element in der SPD-Fraktion, das will auf gar keinen Fall eine Wehrdiensthaft, also noch nicht mal mehr einen leichten Wehrdienst, auch keine Wehrpflicht. Und der Juso-Chef gehört ja auch dazu, der sagt, unsere junge Generation, gerade aus der Corona kommt, wir lassen uns jetzt nicht mit solchen Maßnahmen hier verheizen. Also das würde, wenn man es heute abstimmen würde in der Bundestagsfraktion der SPD, wahrscheinlich wirklich eng. Insofern, aber auch da würde ich sagen, Gemach, Gemach. Diese Legislaturperiode muss das nur vorbereiten. Man muss es irgendwann aktivieren oder nicht, das ist eine politische Entscheidung. Aber Pistorius bereitet es bereits vor, wenn man sich mal mit den Admiralen unterhält oder den Generälen. Die machen bereits alles, was Ausbildung, Kasernenkapazitäten betrifft, für eine mögliche Wehrpflicht. Aber beschlossen werden muss sie noch überhaupt nicht. Sie wird jetzt offiziell vorbereitet, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Wenn da steht, zunächst freiwillig, kann ich auch das andere schon mal vorbereiten. Das muss man als kluger strategischer Politiker ja auch tun. So sagt es Boris Pistorius. Dagegen kann sich die SPD-Fraktion gar nicht wehren. Aber die politische Entscheidung, ob sie wirklich aktiviert wird, ich gehe davon aus, dass dieser Bundestag, diese Legislatur gar nicht mehr fällt.
Jetzt reden wir hier immer viel über Streit und was da zwischen den Parteien los ist, zwischen den Figuren, den Ministern. Und viele Hörer sagen dann immer, können die nicht mal ans Land denken? Ja, was ist denn da los? Lass uns mal zum Abschluss hier in dem Podcast ein bisschen darauf schauen, wie kann es denn positiv ausgehen, diese nächsten Wochen und Monate? Hast du da positive Hoffnung, dass die sich nicht wieder alle zerstreiten und wir auch in den Medien nicht jeden Tag einen neuen Streit haben, sondern dass man über die Themen spricht, die jetzt anstehen?
Ich glaube, dafür müssen erstens wir auch natürlich sorgen, weil es gibt jetzt wirklich große inhaltliche Themen, über die man analytisch, offen, klar und auch faktenorientiert diskutieren kann. Die Rente ist eins, Bürgergeld, Sozialstaat und so weiter. Also es hängt auch von unserer öffentlichen Debatte darüber ab, wie sich die Parteien verhalten. Ich glaube und hoffe immer noch, dass Lars Klingbeil, ein Schüler Gerhard Schröders, der Mitarbeiter Gerhard Schröders war, selber weiß, dass er irgendwann auch diesen Schröder-Moment haben wird. Und wo er auf den Tisch hauen muss und die 30 Milliarden entweder durch eigene Ideen und Vorschläge einsammeln muss oder bei dem Sozialstaat eben sagt, daran haben wir bisher immer geglaubt. Die Ergebnisse zeigen, dass wir da zu viel Geld für zu wenig Effizienz eigentlich ausgegeben haben. Ich schlage mal ein anderes System vor. Er ist immer noch ein jung gebliebener, ehemals digitalpolitischer Sprecher, der eigentlich anders gedacht hat, auch mal anders geredet hat, als er jetzt öffentlich redet. Und vielleicht findet Lars Klingbeil wieder ein bisschen zurück zu sich. Friedrich Merz ist ja einer, der das gerne machen würde, mal draufhauen. Jetzt zeigen wir mal, wie es hier wirklich geht. Und solange die beiden diesen Draht weiter haben zueinander, den sie ja haben, da ist noch nichts Dramatisches vorgefallen zwischen diesen beiden, glaube ich weiterhin an eine funktionierende schwarz-rote Koalition. Alles andere, Paul, wäre zu düster.
Absolut, das wäre zu düster. Und du hast es gesagt, gerade diese großen Themen, die müssen wir besprechen. Das machst du in deinem Podcast bei Table. Das machen wir hier weiter und werden natürlich in den nächsten Wochen genau auf diese großen Themen zu sprechen kommen und mal ohne Schaum vorm Mund einfach offen diskutieren und analysieren mit verschiedenen Gästen. Ich danke dir sehr, Michael, für deine Zeit und wir hören uns ganz sicher bald wieder.
Danke, Paul, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.